NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zu unseren Informationen über die wichtigsten Ereignisse des Tages, heute unter anderem mit folgenden Themen. Justin Trudeau, Superstar, die Charmoffensive des kanadischen Premiers in Berlin. Pressekonferenz im Weißen Haus, Donald Trump feiert sich selbst und seine Politik. Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz, von der Leyen warnt USA vor verteidigungspolitischen Alleingängen. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Gruppenbild mit Trump-Vertrautem. G20-Gipfel richtet den Blick auf US-Außenminister Rex Tillerson. Propaganda-Attacke auf die Bundeswehr, Vergewaltigungsvorwurf in Litauen erweist sich als gezielt gestreute Falschmeldung. Der letzte Kämpfer gegen den Brexit, Tony Blairs Appell an seine Landsleute. Und im Sport feiern wir den Medaillenregen bei den Weltmeisterschaften in den Wintersportdisziplinen. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Welches Land auch immer er in der Welt er bislang besucht hat, immer hat er Begeisterung ausgelöst. Kanadas Premierminister Justin Trudeau gilt als eine Art Popstar unter den Staats- und Regierungschefs. Gut aussehend, empathisch und ausgesprochen diplomatisch. Heute traf er in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel und startete auch in der deutschen Hauptstadt eine Charmoffensive. Dagmar Pepping war dabei.
Die Chemie stimmte zwischen den beiden Regierungschefs. Mit einem überdurchschnittlich freundlichen Lächeln im Gesicht begrüßte Angela Merkel ihren Gast aus Kanada im Kanzleramt.
Thank you, Angela,
sagte Justin Trudeau mit einem ebenso entspannten Lächeln im Gesicht.
Dankeschön.
Kanada sei stolz, Deutschland einen engen Verbündeten und Freund nennen zu können, ergänzte der 45-jährige Premierminister charmant. Wichtigstes Thema beim Gespräch: CETA, das umstrittene Freihandelsabkommen der EU mit Kanada. Das Europaparlament hatte am Mittwoch dem Abkommen zugestimmt. Ohne die Unterstützung der Bundesregierung und die Führungskraft von Kanzlerin Merkel wäre CETA nicht möglich gewesen, lobte der kanadische Premier.
CETA is an example of what we can accomplish when our countries work together to deliver real, positive results for our citizens.
CETA sei ambitioniert und fortschrittlich und könne zu einer Blaupause werden, sagte Trudeau. Bundeskanzlerin Merkel lobte CETA als ein Abkommen neuer Qualität.
Indem es eben nicht nur um Zölle geht, sondern auch um Bedingungen im Bereich des sozialen Verbraucherschutzes und anderen Bereichen, die sozusagen einen Standard für zukünftige Abkommen auch setzen.
Weitere Themen: das gemeinsame Engagement beider Länder beim Klimaschutz, die Ukraine-Krise und die Vorbereitung des G20-Gipfels im Sommer in Hamburg. Kanzlerin Merkel dankte Kanada ausdrücklich für sein Engagement in der Flüchtlingsfrage.
Kanada nimmt beständig Flüchtlinge auf, gerade aus den Bürgerkriegsregionen, zum Beispiel Syrien. Deutschland hat sehr viele Flüchtlinge aufgenommen und deshalb sind wir sehr dankbar, wenn dies als eine weltweite Aufgabe verstanden wird. Und ich glaube, hier haben wir auch sehr gemeinsame Überzeugungen und Ansichten.
Eine verdeckte Spitze gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump? Den hatte Trudeau am Montag erstmals im Weißen Haus besucht. Er habe mit Trump vor allem über die Wirtschaft gesprochen, über neue Chancen und Jobs in beiden Nachbarländern. Natürlich gäbe es stets auch Meinungsunterschiede. Trotzdem könne man sich auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, erklärte Trudeau. Kanada stehe bei seinem internationalen Engagement für gemeinsame Werte.
Values like compassion, openness, democracy. Which guide our efforts on the world stage.
Werte wie Mitgefühl, Offenheit und Demokratie. Angela Merkel hat Donald Trump noch nicht getroffen. Spätestens beim NATO-Gipfel Ende Mai in Brüssel oder beim G20-Gipfel in Hamburg dürfte das aber der Fall sein.
Ein transatlantisches gutes Verhältnis ist im Interesse Deutschlands und daran werde ich weiter arbeiten, selbst wenn es in einigen Fragen natürlich auch Meinungsunterschiede gibt.
Deutschland stehe zu der Zusage, die Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2024 auf 2% des Bruttoinlandsproduktes zu steigern, versicherte die Kanzlerin. US-Verteidigungsminister Mattis hatte den NATO-Partnern am Mittwoch gedroht. Die Vereinigten Staaten könnten ihre Unterstützung für das Bündnis zurückfahren, falls die Zusagen nicht eingehalten würden. Merkels Reaktion:
Die NATO ist eine wichtige Organisation, auch für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und im Geiste dieses gemeinsamen Interesses sollten wir diese Fragen auch miteinander diskutieren.
Zustimmendes Kopfnicken von Kanadas Premierminister Justin Trudeau.
Informationen von Dagmar Pepping. Die jüngste Trump-Show dauerte genau 77 Minuten. 4 Wochen nach seiner Amtsübernahme zog der neue US-Präsident gestern Abend im Weißen Haus eine geradezu euphorische Zwischenbilanz. Er habe den größten Sieg seit Ronald Reagan eingefahren, seine Regierung funktioniere reibungslos, an allen Problemen seien Barack Obama, die Medien, Gerichte und Kriminelle schuld. Ein pathologischer Auftritt, so die Reaktion seiner Gegner. Donald Trumps Bewunderer dagegen waren begeistert. Aus Washington Andreas Horchler.
Am Tag danach feiern die Anhänger des neuen Präsidenten. Trump machte aus den verlogenen Medien die sehr verlogenen Medien der beste Präsident aller Zeiten, so lautet ein Twitter-Kommentar. Trump selbst bedankte sich für die positiven Reaktionen, besonders bei dem konservativen Radiotalker Rush Limbaugh. Dessen Einschätzung, das war eine der effektivsten Pressekonferenzen, die er jemals gesehen habe.
This was one of the most effective press conferences I've ever seen.
Die Presse werde Trump ohne Zweifel noch mehr hassen. Mit effektiv meine er, dass Trump die Menschen hinter sich versammle, die ihn gewählt haben.
The press is going to hate him even more after this. Don't misunderstand. When I say effective, I'm talking about rallying people who voted for him to stay with him.
Rupert Murdochs New York Post nahm Donald Trump im Kostüm des Zirkusdompteurs mit Peitsche, der die böse Presse züchtigt, auf die Titelseite. Die wildeste Show der Welt. Die etablierten Medien, die Trumps ersten Monat als Fehlstart werten, wollten Auskunft über die Unordnung im Weißen Haus, ein entlassener Sicherheitsberater, Russlandverbindungen, Schleichwerbung für Präsidententochter Ivanka, ein gerichtlich beendeter Einreisestopp. Trump teilte aus, er habe ein Chaos geerbt, seine Regierung laufe wie eine gut eingestellte Maschine.
This administration is running like a fine-tuned machine.
Die Geschichte eines republikanischen Kongressabgeordneten machte am Tag nach der Pressekonferenz die Runde. Er befand sich im Fitnessraum des Kapitols und verfolgte gebannt die Pressekonferenz. Kommentar danach, das hätte der Präsident einem Therapeuten erzählen sollen, nicht der Öffentlichkeit. Die republikanische Strategin Anna Navarro kommt zu dem Schluss, heute haben wir es damit zu tun, 77 Minuten ungefilterte, verrückte Verwirrtheiten zu entschlüsseln.
Today we are here having to unpack 77 minutes of unraveling, unhinged, unfiltered, unplugged, crazy.
Selbst Shepard Smith, Moderator der konservativen Fox News, die in der Regel sehr positiv über den neuen Präsidenten berichten, kam zu dem Schluss, was wir jeden Tag sehen, ist verrückt, absolut verrückt. Die Demokraten wurden Opfer einer russischen Hacking-Attacke. Trumps Leute hätten genau an dem Tag des Angriffs mit Russland telefoniert. Und Smith weiter, sind wir die Idioten, die danach fragen? No, Sir. Die Reaktion treuer Trump-Fans in Anlehnung an das Versprechen, den politischen Sumpf in Washington trockenzulegen. Fox sollte seinen eigenen Sumpf trockenlegen. Smith sollte gefeuert werden. Donald Trump bekräftigte erneut, er habe nichts mit Russland und Wladimir Putin zu tun. Diese ganze Russland-Sache sei doch ein Trick.
The whole Russian thing, that's a ruse.
Sicherheitsberater Michael Flynn sei nur entlassen worden, weil er Vizepräsident Mike Pence belogen hat. Während Flynns designierter Nachfolger Robert Howard die neue Aufgabe ablehnte, äußerte der demokratische Kongressabgeordnete Seth Moulton, bei den Russland-Verbindungen des Trump-Teams gehe es möglicherweise um Hochverrat. Es scheint, als sei Trump eine Marionette der Russen. Es gehe darum, dass der Rest der USA nicht auch eine werde.
It seems that Donald Trump is getting played by the Russians. We need to make sure the rest of us aren't as well.
Anhänger des Präsidenten halten Donald Trump nach neuesten Umfragen mehrheitlich für eine starke Führungspersönlichkeit, aber mehr als die Hälfte der US-Bürger ist mit seiner Arbeit unzufrieden. Ein sehr schlechter Wert für einen Präsidenten, der erst seit 4 Wochen im Amt ist.
Die internationale Münchner Sicherheitskonferenz ist kein offizieller Gipfel, aber gerade weil das Treffen von Spitzenpolitikern und Experten, Managern und Militärs keinen regierungsamtlichen Charakter hat, gilt es als offenes Diskussionsforum, auf dem Klartext geredet wird. Und in manch vertraulichem Gespräch werden Wege eingeschlagen, die später auch auf offizieller Ebene nachvollzogen werden. Zur diesjährigen Tagung ist auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen nach München gekommen, vor allem um den für sie derzeit wichtigsten Gesprächspartner zu treffen.
Ursula von der Leyen und James Mattis reden leise miteinander, als zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz ein Film eingespielt wird. Es ist die 3. Begegnung der deutschen Verteidigungsministerin mit ihrem US-Amtskollegen. Zuerst der Antrittsbesuch von der Leyen in Washington, dann das Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Dort hatte Mattis den NATO-Staaten gedroht, das US-Engagement zurückzufahren, sollten sie nicht mehr für ihre Verteidigung ausgeben. Die Botschaft ist angekommen, sagte von der Leyen in München.
Ja, wir wissen, dass wir einen größeren Teil, einen faireren Teil der Lasten für die gemeinsame atlantische Sicherheit tragen müssen. Wir wollen das annehmen, wir wollen wachsen, wir wollen vor allem europäisch wachsen. Und wir haben uns schon auf den Weg gemacht und wir sind ein gutes Stück schon vorangekommen.
Die Ministerin verwies auf die Zusammenarbeit mit anderen NATO-Staaten, die europäischen Anstrengungen für Afrika, zum Beispiel bei der Ausbildung der Streitkräfte. Allerdings bleibe noch viel zu tun, etwa bei der gemeinsamen Finanzierung von Rüstungsprojekten. Von der Leyen hatte aber auch eine Botschaft in Richtung USA. Sie warnte die US-Regierung vor außenpolitischen Alleingängen, etwa in der Russlandpolitik.
Dies bedeutet, dass wir, und da haben wir ja ein gemeinsames Interesse, wenn wir wieder zu einem verlässlichen Miteinander mit Russland kommen wollen, dies gemeinsam angehen und nicht bilateral über die Köpfe der Partner hinweg.
US-Verteidigungsminister Mattis blieb in seiner Rede vage. Er bekannte sich erneut zur Notwendigkeit der NATO. Der vielfältigen neuen Bedrohungen könne man sich nur gemeinsam erwehren. Mattis mahnte zugleich, man dürfe nicht nur die strategischen, sondern auch die politischen Realitäten in Betracht ziehen.
President Trump came into office and has thrown now his full support to NATO.
Präsident Trump ist nun im Amt. Er hat der NATO seine volle Unterstützung zugesichert. Er unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die NATO sich anpasst an die heutige politische Situation, um glaubwürdig, handlungsfähig und relevant zu bleiben. Mattis sagte weiter, es müssten alle, die von der NATO profitieren, auch angemessene Lasten tragen, sprich mehr Geld in Verteidigung investieren. Der US-Minister äußerte sich zuversichtlich, dass das Bündnis seine Forderung vom Brüsseler Gipfel umsetzt, bis Ende des Jahres einen Plan zu verabschieden, um zu einer gerechteren Verteilung der Lasten zu kommen.
Informationen von Cecilia Reible. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist auch das Thema unseres heutigen Kommentars im Echo des Tages von Birgit Schmeitzner.
Der Elefant im Raum heißt Trump. Er ist nicht da, aber alle denken bei den Reden von James Mattis und von der Leyen die America First-Tiraden des neuen US-Präsidenten mit. Macht er ernst? Lässt er die NATO fallen? Sprengt er die EU und sucht er den Deal mit dem russischen Präsidenten Putin? Die wohltemperierte Rede von Mattis hat da nur wenig Erhellendes gebracht. Er hat das Bekenntnis zur NATO wiederholt, Bündnistreue, Artikel 5 als gemeinsames Fundament. Und er hat seine Forderung nach einer fairen Lastenverteilung wiederholt, mit einer Deadline versehen. Bis Ende des Jahres sollten die europäischen Partner endlich klar beziffern, wie sie denn ihren Anteil stemmen wollen. Das ist jetzt nicht die große Erpressungskeule und das wurde auch im Hauptquartier der NATO nicht als Paukenschlag wahrgenommen. Die Umsetzung der 2%-Formel, also dass man diesen Anteil an der Wirtschaftsleistung in den Wehretat steckt, hat sich das Bündnis schließlich selbst verordnet und zwar mit der Zielmarke 2024. Die Rede des amerikanischen Verteidigungsministers blieb also eher blass. Zumal man ja ohnehin nicht weiß, ob der General überhaupt großen Einfluss auf die amerikanische Sicherheitspolitik, auf Trump und dessen engste Berater hat. Umso interessanter waren die Zwischentöne, die bei von der Leyen zu hören waren. Niemals Folter, das Vermeiden ziviler Opfer, Schutz für Bedürftige, die Welt brauche ein verantwortungsbewusstes Amerika, das alles war klar an Trump adressiert. Und klang schon sehr nach den Worten, die wir von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört hatten nach der Wahl von Trump. Vertrauensvolle Zusammenarbeit ja, aber eben nur auf der Basis der gemeinsamen Werte. Dazu passt auch der Appell der Verteidigungsministerin an die europäischen Partner. Effektiver sein, kooperieren, innerhalb des transatlantischen Bündnisses auch selbstbewusster werden. Von der Leyen mag mit Mattis gut können und sie scheint ihn zu schätzen. Das ist viel wert, gerade angesichts so manch anderer Personalie in der Regierung Trump. Aber mehr als ein erstes Abtasten ist das noch nicht und eine Entwarnung für überzeugte Transatlantiker erst recht nicht. Warten wir also ab, wie sich US-Vizepräsident Mike Pence morgen äußert. Dann sind wir einen Schritt weiter.
Birgit Schmeitzner kommentierte. Es wäre wohl nicht viel mehr als ein Routinetreffen geworden, der Bonner Gipfel der Außenminister aus den G20-Staaten. Doch nach dem Regierungswechsel in Washington konnte von Routine keine Rede mehr sein, denn Donald Trumps Außenamtschef Rex Tillerson hatte am Rhein einen mit Spannung erwarteten ersten Auftritt unter den Amtskollegen. Damit war dem Treffen in Bonn die internationale Aufmerksamkeit gewiss. Daniel Pokraka fasst zusammen.
Es war ein zufriedener Sigmar Gabriel, der da am Ende des G20-Treffens aufs Podium stieg. Er glaube, alle Teilnehmer hätten es gut gefunden, sich in diesem Rahmen zu treffen. Auch für die heimliche Hauptperson des Treffens, US-Außenminister Tillerson, fand Gabriel freundliche Worte. Der Amerikaner habe sich aktiv an den Diskussionen beteiligt und sich auch zur Unterstützung Afrikas verpflichtet.
Insofern waren das sehr gute Gespräche, von denen wir davon ausgehen, dass wir sie natürlich überall auf allen Ebenen fortsetzen werden. Und glaube ich, Rex Tillerson ein Kollege sein wird, mit dem wir jedenfalls alles, was wir an Kraft und Gemeinsamkeit haben zur Zusammenarbeit, finde ich, gut unternehmen können.
Natürlich klingt so keine Begeisterung, aber gemessen an dem, was man immer wieder aus dem Weißen Haus hört, scheint Tillerson in Bonn einen ordentlichen Eindruck hinterlassen zu haben. Gestern hatte er sich mit seinem russischen Kollegen Lavrov getroffen, ein Gespräch, das viele mit Spannung erwartet hatten und von dem man hinterher nicht genau wusste, wie man es nun zu deuten hat. Tillerson jedenfalls sagte anschließend das.
Die USA werden Kooperationen mit Russland in Erwägung ziehen, wenn das dem amerikanischen Volk nutzt. Wo es keine Übereinstimmung gibt, werden sich die USA für die eigenen Interessen einsetzen und für die ihrer Verbündeten.
Und der Russe Lavrov fügte hinzu, gemeinsame Interessen habe man zum Beispiel im Kampf gegen Terrorismus. Auch die Lage in Syrien war ein Gesprächsthema von Lavrov und Tillerson. Und hier dürfte sich nächste Woche die Gelegenheit bieten, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. In Genf gibt es voraussichtlich am Donnerstag zum ersten Mal seit 10 Monaten ein Syrien-Friedensgespräch unter dem Dach der Vereinten Nationen. Zur Vorbereitung trafen sich heute in Bonn Gabriel und Tillerson, der Franzose Ayrault, weitere Europäer und Vertreter arabischer Staaten, allerdings ohne Russland. Gabriel sagte anschließend,
eben ist deutlich geworden, dass alle, die sich getroffen haben, in jedem Fall eine politische Lösung wollen, weil eine militärische Lösung alleine nicht zum Frieden in Syrien führen wird und dass diese politische Lösung in den Genfer Verhandlungen erreicht werden muss, unter dem Dach der Vereinten Nationen, und dass es keine Parallelverhandlungen geben darf.
Ein Wink an Russland, das zuletzt 2 Syrien-Gespräche in Kasachstan organisiert hatte. Da saßen zum Beispiel der Iran und die Türkei mit am Tisch, sprachen über einen Waffenstillstand, aber auch über politische Lösungen. Deutschland, die USA, Frankreich und andere, die heute in Bonn zusammensaßen, sehen Russland und Iran in der Syrien-Frage aber eher in einer anderen Rolle. Sie sollen dafür sorgen, dass in Genf auch Vertreter der syrischen Opposition am Verhandlungstisch sitzen können, fordert Frankreichs Außenminister Ayrault.
Nous demandons particulièrement à la Russie, bien sûr aussi à l'Iran.
Wir bitten Russland und den Iran, dass das syrische Regime aufhört, die gesamte Opposition als Terroristen zu bezeichnen. Denn wenn alle Oppositionsteilnehmer Terroristen sind, dann gibt es keine Verhandlungen in Genf. Denn dann hätten wir ja auf der einen Seite das syrische Regime und auf der anderen Seite nur Terroristen. So funktioniert das aber nicht.
Une opposition qui serait tous des terroristes. Donc ça ne marche pas.
Ob Russland und der Iran das tun, wird sich zeigen. Vielleicht schon heute oder morgen auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Russlands Außenminister Lavrov wird dort morgen sprechen.
Es ist 18.48 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es war eine besonders perfide Falschmeldung, die Anfang der Woche per Mail an mehrere Medien und Politiker im Baltikum verbreitet wurde. Bundeswehrsoldaten sollen in Litauen eine Minderjährige vergewaltigt haben. Eine gezielt eingesetzte Fake News, deren Urheber nicht mehr auszumachen ist. Seine elektronische IP-Adresse wurde gelöscht. Wie die Bundeswehrführung darauf reagiert, schildert aus Berlin Konstanze Müller.
Am Dienstag erreichte das Gerücht den litauischen Parlamentspräsidenten. Kaum war die Mail im Posteingang, ging alles ganz schnell. Er informierte das Bundeswehrkommando im Land und ließ sofort Ermittlungen durch die Polizei einleiten. Die konnte jedoch weder Opfer noch Zeugen finden und auch die Mailadresse, von der der Vorwurf kam, war bereits gelöscht. Die Anschuldigung, eine Fake News. Boris Nant vom Bundesverteidigungsministerium lobte heute die schnelle Aufklärung als einen Beleg für die gute Zusammenarbeit mit Litauen.
In verschiedenen Besprechungen haben wir uns natürlich auf solche Dinge auch vorbereitet, auch darüber verständigt, wie solche Dinge ablaufen. Ich finde, gerade dieser konkrete Fall zeigt eben auch, das war der erste Fall, den wir jetzt hier hatten, wie eng dieser Draht war und dass auch in der litauischen Presse gleich darauf durch offizielle Aussagen von der Regierung jegliche Verdachtsfälle ausgeschlossen wurden.
Wer hinter der Falschmeldung steckt, ist nicht bekannt. Laut Spiegel Online vermutet ein NATO-Diplomat Russland als Urheber. Er meint, dahinter könnte ein Protest gegen das Bündnis stecken. Der Grund? Die NATO verlegt derzeit Truppen nach Osteuropa und in Litauen führt die Bundeswehr das Kommando. Zudem erinnere die Falschmeldung an die angebliche Vergewaltigung einer 13-jährigen Russlanddeutschen in Berlin Anfang 2016. Damals verbreiteten vor allem russische Medien den Fall. Auch er war frei erfunden. Das Bundesverteidigungsministerium will solche Vermutungen nicht bestätigen.
Ja, ob es jetzt eine Kampagne ist oder vielleicht nur ein Vorfall ist, das muss man vielleicht im weiteren Ablauf sehen. Ich kann Ihnen über Täter, über Motive nichts dazu sagen. Wir sind ja insofern nur mittelbar betroffen gewesen, dass wir das natürlich Anschuldigungen gegen unsere Soldaten waren, aber wir sind quasi nicht der gewesen, auf den jetzt diese E-Mail quasi gestoßen ist.
Die Aufklärungsarbeit liege somit in Litauen. Dort ermittelt die Polizei jetzt wegen falscher Anschuldigungen und Verbreitung von Fake News gegen Unbekannt.
Lange nichts gehört von Tony Blair. Der Ex-Premier aus den Reihen der Labour Party hat sich weitgehend zurückgezogen aus dem politischen Geschäft. Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union aber treibt den EU-Anhänger Blair um, so sehr, dass er sich jetzt zu Wort gemeldet hat. Aus London, Jens-Peter Marquardt.
Es war ein leidenschaftlicher Appell des früheren britischen Premierministers, den bevorstehenden Austritt aus der EU nicht als scheinbar unvermeidlich zu akzeptieren. Die Brexiteers sagen, die Meinung des Volkes könne sich nicht ändern, aber sie kann sich ändern. Sie werden sagen, der Austritt sei jetzt unvermeidlich. Das ist er nicht. Sie werden sagen, die Brexit-Gegner repräsentierten nicht das Volk. Wir tun das aber. Wir repräsentieren Millionen und mit unserer Hartnäckigkeit bald noch ein paar Millionen mehr. Damit erinnerte Blair daran, dass sich die Briten im Juni 2016 nur mit knapper Mehrheit für den Brexit ausgesprochen hatten. Der frühere Labour-Premier redete heute an historischer Stelle im Bloomberg House in London. Dort hatte sein Nachfolger David Cameron vor ziemlich genau 4 Jahren angekündigt, mit Brüssel über eine Reform der EU zu verhandeln und das Ergebnis anschließend den Briten zur Abstimmung vorzulegen. In einem Referendum mit der Frage, soll das Land in der EU bleiben oder nicht. Die Leute haben ohne Kenntnis der tatsächlichen Bedingungen des Brexit abgestimmt. Jetzt, wo diese Bedingungen klar werden, haben sie alles Recht, ihre Meinung zu ändern. Und wir sollten sie dabei unterstützen. Der Weg, der sich jetzt abzeichnet, ist nicht einfach nur ein harter Brexit. Es ist ein Brexit ohne Rücksicht auf die Kosten. Die Regierung May setze mit ihrem Brexit-Plan 2/3 des britischen Handels aufs Spiel. Sie gefährde den zerbrechlichen Frieden in Nordirland und riskiere die Einheit des Königreichs, wenn die EU-freundlichen Schotten sich in einem Referendum für die Abspaltung von Großbritannien aussprechen sollten, so Blair. Die Anhänger des Brexit reagierten wütend auf die Blair-Rede, so auch Außenminister Boris Johnson.
Tony Blair. So this is the guy who would have taken our country into the euro.
Tony Blair, das ist der Typ, der bei uns am liebsten den Euro eingeführt hätte mit katastrophalen Konsequenzen. Der Typ, der uns in den komplett falschen Irakkrieg gezwungen hat, worunter die Außenpolitik immer noch leidet. Wenn er jetzt die Menschen auffordert, gegen den Brexit aufzustehen, sage ich, sie sollten aufstehen, um den Fernseher auszuschalten, wann immer Blair dort mit seiner herablassenden Kampagne auftaucht. Ein Regierungssprecher erklärte, es werde kein zweites Referendum geben. Und Blairs Labour Party hat sich unter ihrem neuen Vorsitzenden Jeremy Corbyn in das Brexit-Schicksal gefügt und den Austrittsplan der Regierung May im Unterhaus bereits durchgewunken.
Der Istanbuler Korrespondent der Tageszeitung Die Welt, Deniz Yücel, sitzt, wie erst heute bekannt wurde, seit 3 Tagen in türkischem Polizeigewahrsam. Er hatte sich am Dienstag selbst gestellt, nachdem gegen ihn wegen mutmaßlicher Terrorpropaganda ermittelt wurde. Informationen von Reinhard Baumgarten.
Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauch – das sind die Anschuldigungen gegen Deniz Yücel. Gegen den 43-Jährigen lag Medienberichten zufolge seit Wochen ein Haftbefehl vor. Bereits am Dienstag hat er sich in Istanbul gestellt und befindet sich nun in Polizeigewahrsam. Der Korrespondent der Tageszeitung Die Welt ist der erste deutsche Journalist, der während des seit Juli vergangenen Jahres geltenden Ausnahmezustands inhaftiert wurde. Yücel wird nach Auskunft seines Anwalts vorgeworfen, gehackte E-Mails zum Abfassen von Artikeln verwendet zu haben. Die E-Mails stammten offenbar von Energieminister Berat Albayrak, dem Schwiegersohn Präsident Erdogans. Bei den Hackern handelt es sich Berichten zufolge um die Gruppe Red Hack, die in der Türkei als Terrororganisation gelistet ist. Deniz Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Aus Sicht der türkischen Behörden handelt es sich deshalb um einen inländischen und nicht um einen ausländischen Journalisten.
Der Selbstmordanschlag auf einen Sufi-Schrein im Süden Pakistans, bei dem gestern über 80 Menschen getötet wurden, lässt in der Region Befürchtungen aufkommen. Der Terror radikaler Islamisten gegen liberale Muslime könnte nach einer Phase relativer Ruhe wieder aufflammen. Denn der IS hat den Anschlag für sich reklamiert. Ist die Regierung in Islamabad am Ende doch machtlos gegen die Extremisten? Jürgen Webermann über den Tag nach dem Attentat von Sebra.
Zu Tausenden sind sie zurückgekehrt in ihren Schrein, den sie dem Poeten Lal Shabazz Qalandar gewidmet haben. Aber diesmal sind keine Trommeln zu hören wie sonst. Niemand tanzt und niemand singt. Die Menschen umrunden das Grab Qalandars und schreien ihre Verzweiflung heraus. Muazzam, ein junger Mann aus der Stadt Sevan, ist einer von ihnen. Der Anschlag gestern hat uns sehr schwer getroffen, aber unsere Moral kann er nicht zerstören. Natürlich sind wir auch heute am Schrein. Wir werden auch morgen wieder hierher kommen. Wir haben keine Angst vor den Terroristen. Viele Familien hielten Begräbnisrituale für die Opfer ab. Einige Zeremonien entwickelten sich zu regelrechten Protesten gegen den Terror, aber auch gegen den Staat, dem viele Menschen vorwerfen, nicht genug für die Sicherheit der Sufi-Anhänger zu tun. Weil sie Heilige wie Qalandar verehren, ihren Glauben in Musik und Poesie ausdrücken und als sehr tolerant gelten, gibt es immer wieder Anschläge auf Sufi-Anhänger in Pakistan. Sie sind Extremisten ein Dorn im Auge. Syed, der seinen Cousin bei dem Anschlag gestern verloren hat, sagt, die Katastrophe sei vorhersehbar gewesen. Hier gab es einfach keine vernünftigen Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben die Behörden schon vor langer Zeit darauf aufmerksam gemacht, aber sie haben einfach nicht auf uns gehört. Viele Verletzte kämpften noch um ihr Leben, sagen behandelnde Ärzte in den Krankenhäusern, in die die Anschlagsopfer nach oft langer Fahrt eingeliefert wurden. Premierminister Nawaz Sharif besuchte heute einige der Opfer. Der vor wenigen Wochen erst vereidigte neue Armeechef Bajwa schlug dagegen kämpferische Töne an. Das Militär werde die Offensive gegen die Extremisten verstärken. In mehreren Landesteilen gab es nach Angaben der Behörden heute Razzien. Dabei sollen allein in der Metropole Karachi mehr als 10 Extremisten getötet worden sein. Zudem gab es zahlreiche Festnahmen. Pakistan schloss die Grenzen zu Afghanistan. Beide Länder beschuldigen sich gegenseitig, Terrorgruppen zu beherbergen.
Ein Bericht von Jürgen Webermann. Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages und zu Dani Marquez, der über die nächste Goldmedaille bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen berichten kann.
Diesmal waren die Staffeldamen erfolgreich und damit auch wieder Laura Dahlmeier. Sie gewann heute ihre 4. Goldmedaille bei dieser WM. Als Schlussläuferin brachte sie den Vorsprung, den ihre Mitstreiterinnen Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand rausgefahren hatten, ins Ziel.
Ich habe mich sehr verausgabt, habe vielleicht den ein oder anderen Nachlader zu viel gehabt. Darum habe ich auf der Schlussrunde noch mal ordentlich Gas gegeben und entsprechend fühle ich mich jetzt auch ganz schön K.O. und hoffe, dass ich mich bis zu den nächsten Tagen wieder gut regeneriere.
Bei der Ski-WM in St. Moritz hatten die deutschen Starter heute keine Chance. Bester Deutscher im Riesenslalom wurde Linus Strasser als 12. Stefan Luetz wurde 14. Felix Neureuther landete leicht angeschlagen sogar nur auf Platz 16. Gold ging an Marcel Hirscher aus Österreich. In der Fußball-Bundesliga muss Bayer Leverkusen heute Abend beim FC Augsburg ran. Wer da das erste Tor schießt, geht in die Geschichtsbücher ein, denn das nächste Tor wird das 50.000. der Bundesliga sein. Leverkusens Trainer Roger Schmidt hätte natürlich gerne, dass seine Mannschaft diesen besonderen Treffer erzielt.
Ja, wäre schön, wenn wir es schießen würden, ne? Ist ja ganz klar. Aber nicht nur, weil es das 50.000. Tor ist, sondern weil es das 1-0 wäre. 1-0 in Führung gehen wäre natürlich immer, ist immer ein Ziel. Und wir wissen natürlich, dass morgen ein schwieriges Spiel auf uns wartet. Augsburg hat ja in den letzten Wochen Stabilität gewonnen.
Augsburg gegen Leverkusen, los geht es um 20.30 Uhr. Und hier noch die Zwischenstände aus der zweiten Bundesliga, in der seit 18.30 Uhr gespielt wird. Braunschweig gegen Aue 1:0, Heidenheim gegen Stuttgart 0:1 und Kaiserslautern gegen Sandhausen 1:0.
Soweit der Sport mit Dani Marquez und damit endet das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.